Yeah, erlesene Runde, zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Ich bin gespannt, ob wir hier nachher wieder diese komischen Ausfälle bekommen, weil das letzte Mal, als wir das gemacht haben, hatten wir Probleme. Aber meine Diagnose damals lag am Internet, als ich im Saarland war, und jetzt sind wir nicht im Saarland.
Total. Also die Saarland-Aufnahme hat auf jeden Fall besser geklappt, als wir einfach hingefahren sind und aufgenommen haben, kein Internet gebraucht haben, als du noch alleine da warst. Das war hakelig. Im besten Fall hat man das aber nicht so doll gehört, wenn ich gut geschnitten habe. Man könnte jetzt aber sehr leicht nachvollziehen, welche Folge das ist. Wir sagen es literally vielfach.
Ja.
Denke ich mal. Ja,
ist ja auch egal.
Meine Woche war, also die war okay, würde ich sagen, normal, durchschnittlich. Aber sie hat mir an ihren Hochpunkten ein bisschen Glauben an die Menschheit einfach zurückgegeben, den ich nicht dachte, dass ich das aus der Ecke nochmal kriege. Einfach, ich habe Glauben zurückgewonnen in die Menschlichkeit und in die Verkaufsplattform eBay Kleinanzeigen. Und das ist nur wirklich eine Internetplattform, die mehr oder weniger bekannt und auch vermiemt aus dem Grund ist, dass die Interaktion mit den Leuten dort einfach kacke sind.
Ist bei mir ehrlicherweise selten der Fall. Also ich kriege es immer irgendwie ganz gut hin.
Vielleicht hast du Glück gehabt bisher. Also meine Woche fängt eigentlich damit an, dass ich da auch eine standardklassische Scheißerfahrung gemacht habe, weil ich hatte so ein Gesuch drin für 2 Konzertkarten. Für das Konzert von Obang Jaya im Columbia Theater. Und schrieb mich eine Nutzerin an und meinte so, ja, ich habe 2 Karten übrig und ich würde die verkaufen, die ist das Originalpreis. Und dann habe ich, sie hat es irgendwie an einem Abend um 22 Uhr geschrieben. Ich habe so am nächsten Tag um 8.30 Uhr geantwortet, dass ich mich voll freue und die sehr gerne nehmen würde und wie jetzt Bezahlung geregelt werden soll. Und dann kam als Antwort einfach zurück so, ja, sorry, war jemand schneller, so, ich habe die Karten jetzt doch nicht mehr. Weil ich so einen mega dick Move einfach fand, so, warum bietest du sie an, wenn du sie nicht wirklich lieferst? So, come on, gib mir doch wenigstens einen halben Tag Zeit zur Reaction. Naja.
Aber bei der Vorlaufzeit kann ich das irgendwie verstehen. Man will ja Themen auch geklärt haben aus der Verkäuferseite.
Boah, Dicker, das waren ein paar Stunden halt einfach und dazwischen war Schlafenszeit.
Ja, bei eBay Kleinanzeigen muss man schnell sein, mein Freund.
Boah. Naja, fand ich nicht
ich
so geil.
Ich bin da auf der Seite des Turbo eBay Kleinanzeigen Schnapp machen. Vor allem, weißt du, der ist auch nicht so gewesen.
Ihr seid doch alle Arschlöcher.
Ich weiß nicht, aber die hat dir das ja irgendwie jetzt auch nicht verkauft für irgendwie 30% Aufschlag, sondern die wollte halt wahrscheinlich einfach nur schnell die Dinger loswerden. Und dadurch, dass du es digital senden kannst, willst du halt nicht nochmal 5-mal warten und so. Klar, ich würde es auch anders
aber
machen.
Aber es war keine lange Wartezeit. Das ist mein Argument so. Sie musste nicht lange warten, bis ich geantwortet habe. Naja, ich finde es Quatsch.
Wie viel Stunden musste sie warten?
Ja, keiner. Die hat
dass wir hier schon über Stunden reden, ist eigentlich schon. Ja. Also ich sehe Geschwindigkeit und Zeit im Internet anders.
Okay. In der Hinsicht bin ich Boomer. Naja, das war fand ich normal irgendwie in Kleinanzeigen-Scheiß halt. Und dann ging es los, dass es nur einen Tag gedauert hat, bis mich die nächste Person angeschrieben hat und mir dann ebenfalls 2 Karten für das Konzert angeboten hat und das lief super easy. Ich habe natürlich auch extra super schnell reacted und habe dann so möglicherweise auch in der Arbeitszeit die ein oder andere DM beantwortet und rausgeschickt.
Hey, natürlich.
Und das fand ich wieder einen fairen Ausgleich irgendwie und dann ist noch was viel Besseres passiert. Ich habe nämlich auch noch ein weiteres Ticket gesucht drin für ein motherfucking Konzert, das nächstes Jahr im März stattfindet. Das ist von der amerikanischen Band Geese und es ist im Gretchen und es ist einfach ausverkauft, als ich in diesem Monat im Oktober nach Tickets geguckt habe, was ich crazy fand, aber die haben halt gerade einen ziemlich großen Hype und auch ein neues Album draußen. Dementsprechend habe ich aber auch sehr frühzeitig einfach, wenn man es ja probieren kann, ein Gesuch für 3 Karten ebenfalls bei eBay Kleinanzeigen reingestellt und habe einfach gestern eine DM von so einem Typen gekriegt, der mir reinslidet und so ist, ey, falls du es nicht mitbekommen hast, da gibt's einfach eine neue Show am nächsten Tag und das ist jetzt im Astra Kulturhaus und da sind gerade wieder Tickets verfügbar, vielleicht kriegst du ja noch welche und dann gehe ich auf die Ticketseite und kann mir einfach 3 Karten für dieses Konzert kaufen, was kein Zusatzkonzert ist, sondern einfach verschoben wurde vom Samstag auf den Sonntag und einfach, weil dieser Typ meine Anzeige gesehen hat und an mich gedacht hat, als er dieses Announcement gesehen hat und ohne irgendeinen eigenen Mehrwert dafür zu haben, mir in die DMs geslidet ist, hat er wirklich meinen Tag gemacht einfach. Das fand ich so stark.
Das ist wirklich lieb.
Shoutout an die Plattform, ich will Kleinanzeigen.
Fünf Sterne.
Ja, safe. Und ich kann die ja nicht mal, ich kann die nicht mal bewerten. Wir hatten ja quasi keine Transaktion, nur eine Interaktion. Ja, ich habe ja aber sehr lieb zurückgeantwortet. Sau geil. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall mit zwei guten Friends bei Gies nächstes Jahr. Perfekt.
Ich kenne diese Band. Ist es irgendwie so
eine experimentelle Rockband, würde ich sagen. Zwischen Punk und Indie.
Du weißt dann, welche Zuschreibung ich jetzt denke, und ich glaube, das würde auch zutreffen, aber ist ja auch egal.
Ich denke, nein.
Keine Garage. Ja, ja, ich glaube, wir sind, ich glaube, mit der Anekdote sind wir in die Folge Rap-Stammtisch Nummer.
Wir sind drin. Oh, ich habe mich nachgeguckt.
Torben ist immer derjenige 113, normalerweise. Der,
113? Maybe?
Ja, möglicherweise. Ja, wir sind heute nur zu zweit. Und remote und alles. Es ist Grippe, Corona-Season. Der Rap-Stammtisch ist betroffen. Aber vor allem wegen schlechter Musik, die dieses Monat rausgekommen ist. Ja, gut. Den Witz musste ich irgendwie mitmachen. Naja. Es ist ja auch der Rap-Stammtisch. Und der Rap-Stammtisch, die Philosophie des Rap-Stammtisches, wir reden hier, als ob wir bei einem literarischen Tisch sitzen würden.
Ist das das Konzept?
Oder einen echten Tisch in dem Fall?
Das war mir also nicht bekannt.
Irgendwann war mal das Konzept so, ja. Und dann hast du irgendwann angefangen mitzumachen und hast aufgepasst, was für Worte du benutzt oder so.
Ich habe die Axt in den literarischen Tisch gehauen, weil Rap-Stammtisch kaputt. Was den Rap-Stammtisch eigentlich auszeichnet, bei so einer ungeplanten Remote-Aufnahme auch einfach mal noch zum richtigen Mic switchen, weil es aus Versehen durchgerutscht ist. Ich hoffe, die Audioqualität wird jetzt noch besser als am Anfang, noch krasser. Außer bei mir, weil ich habe meinen Alternate-Mic.
Es sei uns verziehen, weil wir es lange nicht remote gemacht haben und wir machen es auch nicht mehr gerne remote. Ja. Aber manchmal muss.
Ja, wir sind aus der Übung und eigentlich brauchen wir wirklich den Tisch, den wir gemeinsam irgendwie anfassen können und unsere
Bier oder die große können. Bühne. Wir brauchen die große Bühne auf dem Festival der Deutschland GbR.
Wann spielen wir eigentlich im Admiralspalast? Liebe Grüße an Julia Gröschel an der Stelle. Das war eins der Hip-Hop-Events, die ich im letzten Monat mitgenommen habe auf jeden Fall. Und das war schon interessant, weil man könnte schon sagen, irgendwie von der Art einer lockeren Gesprächsatmosphäre, wie wir das hier probieren, ab einem gewissen Punkt hat Julia das mit ihrer Hip-Hop-Lebt-Show im Admiralspalast auf jeden Fall auch geschafft. Und dann wurde schon recht wild diskutiert von unter anderem DP, MP Freshly und Schacke und Ramsey und irgendwann auch noch Harris. Es war ein unterhaltsamer Hip-Hop-Abend, Hip-Hop-Talk-Abend.
Wie viel Zwischenrufe, die eingenommen wurden aus dem Publikum, gab es, ist meine Frage.
Nicht so viele.
Schade eigentlich.
Also es wurde halt schon so reagiert, würde ich sagen. So gelacht, mal gejubelt bei stabilen Aussagen, mal geklatscht und so weiter. So ein bisschen wie Szenenapplaus. Aber es war jetzt nicht so, dass quasi die Debatte auch auf den Saal übergegangen ist. So, dafür gab es schon die Bühne. Das fand ich auch okay.
Ja, okay.
Gut. Ich glaube, sowas macht man auf dem Splash oder auf der Tapefabrik. Ist es vielleicht noch geiler, die Leute einfach so reinrufen zu lassen. Probieren wir ja auch gerne.
Ja. Beim Probieren ist es mehr oder minder geblieben. Naja, ich weiß nicht mehr. Ich war ja nicht dabei. Ja, Real Rap. Ich glaube, dieser Monat ist einige der wenigen Male, wo ich es bereut habe, dass wir nicht mehr alle zwei Wochen irgendwie aufnehmen, weil ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie Diverses, was sich als längeres Thema eignen würde. Ich weiß gar nicht, wollen wir mit Musik anfangen oder eher Kontroversen oder Kultur, Musikbusiness?
Lass mal reingehen in diese Kontroversen.
Das kommt später.
Wir gehen jetzt in die Kontroversen.
Ja, das ist genau das, was du jetzt aber gesagt hast. Ich habe mich gar nicht mehr so tief gewöhnt, aber ich hätte nicht gedacht, dass im Podcast nochmal eventuell länger über Chefcat gesprochen wird, weil, also.
Ja, ich dachte auch irgendwie mit der Deo-Affäre und den Gags drumherum und so weiter, dass es so einen gewissen Höhepunkt einfach schon erreicht hatte, wo man dann auch nicht, wo man nicht nochmal drauf aufspringen muss, aber wir haben extrem falsch gelegen, ehrlich gesagt, und Chefcat war in den letzten Wochen so relevant wie nie, möglicherweise.
Ja, das ist der Fall. Also, kannst du es nochmal so zusammenfassen, was ist passiert?
Ja, ich kann es nochmal zusammenfassen.
Ich versuche ergänzen, wenn ich andere Eindrücke habe.
Ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Ich glaube, die meisten Leute sind auch damit bekannt. Also Jan Böhmermann macht so eine Ausstellung gerade in Berlin. die soll wohl relativ kacke sein, aber das ist jetzt auch nicht so verwunderbar. Und da wurden mehrere Events angekündigt im Rahmen dieser Ausstellung im Haus der Kultur und der Welt. Unter anderem ein Konzertabend mit Chefkid und diversen anderen RapperInnen. Ich weiß nicht, Domitiana war noch dabei oder war es ein anderer Abend? Ebo war, glaube ich, dabei. Domitiana war bestimmt nicht an dem gleichen Abend. Ja, vielleicht die Pi auch. Das kann man, glaube ich, ziemlich easy nachlesen. Auf jeden Fall wurde Chefkid da ausgeladen, weil er auf Instagram mit einem Palästina-Trikot posiert hat. Und dann gab es lauter Antisemitismus-Vorwürfe. Und nachdem Chefkid dann ausgeladen wurde, habe ich schon was vergessen?
Ich finde, es ist noch, ich weiß es auch nicht 100%, aber die Wahrnehmung, ja, Chefkid hatte irgendein Palästina-Trikot an, aber er hatte dieses Palästina-Trikot an, nicht Konzert wurde angekündigt oder zwei Tage vom Konzert ist es aufgekommen, sondern halt vor einiger Zeit.
Ja, schon. Irgendwann halt mal.
Das Ding ist halt einfach, irgendwelche rechten Portale haben das Thema, Böhmer macht eine Ausstellung, der darf irgendwie im Haus der Kultur und Welt eine Ausstellung machen, das Thema begleitet, um irgendwie Schlagzeilen zu produzieren, irgendwie so irgendwas gesucht, weil sie schon auch wahrscheinlich dieses Mindset haben, irgendwie diese Rapper, die müssen doch irgendwie antisemitistische irgendwas bedient haben, einen Scheißdreck irgendwie sich ausgedacht haben und dann halt nochmal irgendwie Videos durchgeschaut haben und dann halt gefunden haben, wow, Chefkid hatte mal ein Palästina-Trikot an. Der Stein des Anstoßes ist mal wieder bei irgendeinem extremen rechten Portal zu suchen und das haben dann irgendjemand aufgenommen und ja, Böhmermann hat sich das zu eigen gemacht dann irgendwie oder halt sich gezwungen gefühlt, was zu machen.
Der Kulturstaatsminister hat da ja auch noch so interveniert und hat ja, ich weiß nicht, haben die auch irgendwie eine Veranstaltung zusammen gehabt? Ich finde es schwierig, dass du jetzt gesagt hast, wir müssen das hier zusammenfassen. Das kann man alles easy nachlesen. Ich kann diese Ereignisse nicht mehr ganz rekonstruieren. Ja,
stimmt auch.
Naja, was man schon sagen kann, die Solidaritätswelle, nachdem Chefkid quasi ausgeladen wurde und das Ding abgesagt wurde, die war einfach sehr groß und ich glaube, es wurde sehr viel über Chefkid gesprochen und er hat dann auch mit dem Spiegel gesprochen, ein Interview, wo er jetzt ist, meiner Meinung nach auch nicht geschafft hat, jetzt sehr klar pointierte irgendwie Standpunkte einzunehmen, weder generell politisch in Bezug auf den Nahostkonflikt noch in Bezug auf, wie das da ablief. Also auch da fand ich, waren die Detailfragen, wer hat jetzt was abgesagt oder verschoben und wer hat wann wem was kommuniziert, auf welchem Kanal, sehr detailliert und abstrus auch und überhaupt nicht detailliert nachvollziehbar. Also es ist irgendwie ein komisches Gewurstel, wo man schon sagen kann, extrem unglücklicher Move von Jan Böhmermann, an den ich hier auch keinen Shoutout geben möchte.
Ja, das Interview, also vielleicht können wir auch mal nochmal irgendwo, also das glaube ich, hat nicht jeder gelesen.
Ich schreibe mir das jetzt Reverb auf, ich packe das in die Shownotes. Ich vergesse das sehr oft, wenn ich das sage, aber diesmal, ich führe Notizen.
Kriegt man Probleme, wenn man einen Archivlink reinballert, weil ich weiß, dass es sonst hinter der Paywall ist. Naja, ich fand es auf jeden Fall auch lustig. Es hat auf jeden Fall nochmal so einen Eindruck, den ich von Chefkid irgendwie so hatte, bestätigt, dass der halt nämlich so oberflächlich politisch ist und genauso hat er halt irgendwie dann auch da gesprochen, so wie du es gesagt hast, hat mir auch gefallen, weil er hat gesagt, ja, ich habe einfach nur irgendwo in der Türkei das Trikot gesehen und fand das irgendwie cool, in Klammern, ich habe das bei anderen Rappern auch irgendwie gesehen und da habe ich gedacht, ich kaufe mir das jetzt mal und ziehe das mal in einem Video an und fertig. Und das ist ungefähr genau, wie ich mir vorstelle, wie auch vielleicht nicht nur Chefkid, sondern viele Leute sich dann auch inhaltlich mit politischen Themen irgendwie beschäftigt haben, leider. So, und irgendwie ist dann daraus ein Konflikt entstanden und er hat, ich denke mir, ich in der Haut von Chefkid, ich denke, what the fuck happened? What did I do? Der Mut irgendwie gespiegelt ist. Ja, aber ich fand dann auch nochmal, ja gut, ich will wohl nicht zu tief reingehen, weil da gäbe es immer noch diesen Nura-Ding, das auch noch dann in dieser Zeit nochmal
größer war. Gut, und dass so. Du es erwähnst, finde ich, weil ich fand das eine sehr starke Aktion von Nura, weil sie viele Sachen, die man auch gerne in der Klarheit und in der Intensität über Jan Böhmermann und Olli Schulz gesagt hat, hätte man selber auch gerne mal geschafft, so zu formulieren. Ich habe da extrem Respekt vor gehabt und fand das sehr stark gemacht. Also auch Olli Schulz wird ja genau in so einem Halbsatz erwähnt und komplett beerdigt. Das fand ich einen sagenhaften Moment. Ja, ich fand es okay, Jan Böhmermann da so in die Mangel zu nehmen und das ist ehrlich gesagt auch so ein Teil von einem größeren Thema, nämlich so, also in das möchte ich jetzt auch nicht tiefer reingehen, aber ich möchte wenigstens benennen, dass es eins ist, nämlich wie haben sich so prominente Personen aus Deutschland zum Krieg in Gaza verhalten und wann hat wer an welchem Punkt dann, ich sag mal, eine kritischere Haltung gegenüber Israel eingenommen, die in den Monaten davor teilweise extrem unterdrückt und leise gemacht wurde von exakt den gleichen Personen. Und ja, darauf hat Nora auf jeden Fall auch sehr gut hingewiesen und da einige wichtige Punkte gemacht. Auch das verlinken wir vielleicht, das ist bestimmt noch online.
Vielleicht auch nicht. Ja, ich hätte da auch, zu dem Bereich habe ich auch wahnsinnig viele, viele Gedanken und Meinungen. Aber wir sind ein unpolitischer,
was?
Lieber Podcast, über Hip-Hop reden wollen.
Das stimmt.
Die unpolitischste nicht. Musikrichtung, die es jemals gab. Das war auf jeden Fall spannend. Ich habe aber eigentlich nochmal drüber nachgedacht und habe gedacht, hey, irgendjemand könnte auch mal, das habe ich, glaube ich, als wir bei dieser, mir gefällt das Wort Deo-Affäre gut, das ist einfach stark. Die Deo-Affäre, gesprochen habe ich, glaube ich, auch gesagt, dass ich früher sehr gerne auch Chefcat Musik gehört habe.
Ja.
Und ich habe es bisher noch nicht geschafft, aber ich habe eigentlich schon nochmal Bock, irgendwie nochmal so ein bisschen reinzugehen, zu gucken, was der inzwischen für Musik macht. Meine Vermutung ist, ich glaube, ich habe nicht so viel verpasst. Aber das ist jetzt auch wirklich lange Jahre her, wo ich von ihm nichts mehr gehört habe. Aber damals so alte Sachen, die Identitäter-EP und dieses erste Album fand ich auch schon, hat mir damals sehr gut gefallen. Könnte ja mal jemand vielleicht auch für die Kategorie mal reinnehmen. Aber wird halt eh nicht gewinnen, weil ich habe mich ja jetzt schon aufgeregt. Also wir reden ja später, nachher über Mietwagen-Tape, Chiro Abdi, später. Also Retro-Folge kommt dann wie immer in 2 Wochen raus. Aber ich werde das in der Retro-Kategorie sagen und ich sage es auch jetzt schon mal vorab. Ich glaube, es war einer der enttäuschendsten Abstimmungen auf Instagram, weil ich hätte wirklich gerne über DCVDNS gesprochen.
Ja, okay. Wenn es jetzt das so aufmacht,
das Thema... Das hätte viel mehr Freude
gemacht. Es haben überdurchschnittlich viele Leute auch geschrieben, dass sie das auch so sehen und auch auf jeden Fall sehr traurig darüber waren, dass die DCVDNS-Chance nicht genutzt wurde. Noch mehr Leute haben uns aber auch ehrlich gesagt geschrieben, als Al-Guni noch vorne lag, dass sie unbedingt das Mietwagen-Tape haben wollen. Insofern, ich glaube, es war okay, das Ergebnis. Aber genau, wir sprechen...
Ja, also Mietwagen-Tape ist natürlich... Also es sind natürlich auch alles drei Klassiker, kann man irgendwo auch sagen. So, ne? Aber dazu später in 2 Wochen mehr.
Ja.
Gut, Thema Politik abgehakt. MC René.
Ich habe mir geschworen, in diesem Podcast nicht mehr darüber zu sprechen. Und das ist ein Vorsatz, der fällt mir sehr mir leicht, gegenüber? Ihn einzuhalten. Mir selbst. Das ist auch aus Selbstschutzgründen. Das
wusste ich nicht.
Ja.
Nee, aber war auf jeden Fall mal wieder, Essay-Alarm. Aus dem Anlass, also da müssen wir auch nicht unbedingt reingehen, aber das, also jeder Spruch im Grunde genommen eine Instagram-Kachel mit Wald hinten dran. Aber es haben sich schon relativ viele Leute über das Thema Modus Mio und dass die Modus Mio-Playlist beerdigt wird, beziehungsweise eingestellt wird von Spotify gesprochen. Und das hat mich, mich hat das auch echt tatsächlich überrascht, als die Nachricht reinkommt, weil, aber gut, ich höre natürlich Modus Mio jetzt, ich sag mal, eher selten. Aber ich hätte gedacht, das funktioniert eigentlich noch so. Wie ging es dir? Hat dich das auch überrascht oder ist das für dich, der vielleicht so ein bisschen in der Industrie mehr drin ist als ich, noch logische Konsequenz oder logische Weiterentwicklung gewesen?
Ich würde sagen, eigentlich ist ganz schön, dass ich gar nicht so viel mehr in der Industrie bin und dazu überhaupt keine große Meinung habe. Ich glaube, dass dieses Kuratieren, was auf Modus Mio stattgefunden hat, einfach an einer gewissen Relevanz verloren hat, was aber an der Zeitlichkeit irgendwie liegt, weil es die Playlist ist einfach auch schon eine Weile gab und es ist damals irgendwie auch ein sehr, also natürlich nicht einen klaren, einheitlichen Stil, aber schon so eine Art von jungen, neuen deutschen Hip-Hop irgendwie gepusht hat, was damals so wie so eine Art Strömung war und das hat es halt mittlerweile einfach ein bisschen verloren, diesen Standout-Status. Und ich glaube, ab einem gewissen Punkt ist dann einfach auch ein Format, was sich irgendwie ein bisschen auserzählt hat. Also, keine Ahnung, schafft man eine Playlist, die wirklich über 10 Jahre so eine richtig krasse Relevanz hat irgendwie. Also ich würde sagen, das ist einfach so ein Ding von, ja, irgendwann war der Hype da drum einfach ein bisschen over und es ist okay. Es sind jetzt natürlich nicht so die krassesten inhaltlichen Argumente, aber manchmal ist es auch das.
Ja, also mich überrascht dann halt dann doch irgendwie, weil ich denke mir halt so, ne, die Playlist hatte wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Follower. Kann man natürlich immer drüber sprechen, okay, wie viel von diesen Leuten, die der Playlist folgen, haben die dann halt auch wirklich noch recht regelmäßig gehört? Die wird wahrscheinlich vielleicht nicht mehr so groß gewesen sein. Aber aus so einer Unternehmensperspektive, ich weiß nicht, wie viel Follower die Playlist hatte, aber es werden bestimmt irgendwie auch über Millionen gewesen sein, nehme ich mal an. die einfach einzustellen und quasi diese potenzielle Reichweite einfach irgendwie freiwillig auszugeben, hat mich schon auch überrascht.
Toll, so. Aber sind wir mal ehrlich, diese Entscheidung werden wahrscheinlich Leute getroffen haben, die ein Wissen über die tatsächliche Reichweite haben, und wir können an dem Punkt davon ausgehen, dass diese Reichweite vor 3 bis 4 Jahren einfach deutlich höher war, als sie es heute ist. Ansonsten wäre das sicherlich nicht eingestellt worden, behaupte ich jetzt einfach mal.
Immer abmelken, was noch abzumelken ist.
Ja, keine Ahnung, nicht wenn es halt Geld kostet und nicht, wenn es deiner Marke nicht mehr so gut entspricht, whatever. Also da kann es ja viele Gründe geben, die irgendwie sagen, so, wir brauchen das gar nicht mehr so dolle, wie wir es halt vor 3, 4 Jahren gebraucht haben. Finde ich auch okay. Spotify steht auch nicht still, muss sich auch weiterentwickeln. Neue Abo-Preise kicken, hello.
Ja, das hat mich auch irgendwie aufgeregt, dass das jetzt irgendwie wieder so teuer geworden ist, so, und ich habe gedacht, ich liege dein The Zone Grind jetzt.
Ja, let's go.
Ich habe hier irgendwie das zusammen mit meiner Partnerin immer so ein Duo-Account und haben uns irgendwie geteilt, war irgendwie okay Preis. Und dann wurde der halt irgendwie, und es haben sich auch viele darüber geärgert, dass irgendwie nicht um 1 Euro, sondern halt der Sprung schon irgendwie so eine relevante Prozentanzahl ist, irgendwie so 20-30%, was schon knackig ist. Und es gab es ja halt früher auch bei DAZN, die dann auch im Grunde genommen mal so einen Jump gemacht haben von 30 Euro auf 45 oder irgend sowas. Und was ich von dir gelernt habe, und dachte ich so, genialer Trick, so kann man das System noch dribbeln auf Art. Du hast einfach den Preisänderungen nicht zugestimmt und guckst im Grunde genommen seit, weiß ich nicht, über einem Jahr, guckst du weiterhin für die, einfach sag ich, läppischen 30 Euro, guckst du das und kriegst aber extrem massive, ich sag mal so, Werbung oder bitte stimmen Sie unseren Preisänderungen zu. Gefahr ist halt theoretisch, was keine große Gefahr für dich ist, dass dir das Ding halt einfach mal gekündigt wird und dann kannst du halt ein neues Abo abschließen. Und ich hatte gehofft, dass das bei Spotify genauso passiert, dass ich einfach sage, nein, 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 habe ich auch immer gemacht. Ja, aber jetzt wurde mir vor 5 Tagen wurde mir angekündigt, dass mein Abo gekündigt wird. Schade.
Ja, das ist traurig. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, warum die das noch nicht gekündigt haben. Das sind immer so bildschirmgroße Pop-ups, die du mit einem X wegklicken musst oder so eine Zurücktaste, je nachdem, wo du guckst irgendwie. Und also so schon das ausgelegt. Das X
bewegt sich immer von links nach unten und rechts oben.
Das wäre auch krass.
Die alten 2005er Zeiten auf irgendwelchen komischen, fragwürdigen Seiten.
Oh ja, ey, was ich am heftigsten finde, ist, das ploppt auch mal, wenn du so ein Fußballspiel guckst, mitten im Spiel einfach auf und du musst dann erst den Bildschirm wegklicken, damit du das dahinter weiter gucken kannst irgendwie. Und die haben ja mehrmals schon klare Deadlines gesetzt. Also wenn du nicht bis zu dem und dem Zeitpunkt zustimmst, dann werden wir das kündigen. Und es wurde einfach nie gekündigt. Insofern, ja, 30 Euro durch 2 geteilt ist noch ein okayischer Preis für legales Fußballgucken.
Aber es ist auch so, irgendwie, also ich würde DAZN ist, also man denkt, das ist irgendwie so ein multimediales Superunternehmen, aber ich glaube, das ist alles viel rumpeliger, als man sich vorstellt. Aber dass sie dann trotzdem irgendwie so auf dem Schirm haben, dass Leute das irgendwie machen und dann halt irgendwie so massive Preiszustimmungsdinger da noch raushauen, das muss ja dann noch relevanter Teil sein. Du bist dann ja wahrscheinlich nicht irgendwie so ein Schlupfloch von so 0,1%, wo die halt merken, ja gut, ist auch egal. Und warum sie es dann halt aber auch nicht machen? Offensichtlich ist es immer noch so eine große Anzahl, dass die halt Angst haben, okay, wenn wir diese 30 Euro von den Leuten nicht bekommen, dann geht uns ein relevanter Anteil unserer Einnahmen kaputt.
Ja.
Ist schon interessant.
Ja.
Aber ich finde es ja auch so, ich finde, DAZN ist auch einfach mal wieder, es gibt einfach, ich schaue ja auch gerne American Football und es gibt einfach so, vor 3 Jahren gab es irgendwie mal so, da hat irgendwie DAZN irgendwie die Rechte bekommen an Game Pass. Von NFL. Der ist relativ teuer, der kostet irgendwie 160, 170 Euro fürs ganze Jahr und dann kannst du halt die ganzen 17 Spielwochen, kannst du halt jedes Spiel schauen, irgendwie Recaps schauen und so weiter und so fort. Aber das ist in den USA auch so. Und dann haben die quasi, DAZN hat das quasi in ihre Plattform integriert und du konntest es auch kaufen und da haben die quasi irgendwie mal so ein Probierangebot gemacht und haben gesagt, ey, die erste Woche irgendwie 1 Euro. Haben dann viele Leute auch gemacht. Aber dieser Link, den du irgendwie mal hattest, wenn du den noch gespeichert hattest, und manche Füchse haben den noch gespeichert, der ist, wenn du den einfach weiterhin immer jede Woche neu anklickst, ist es halt immer noch aktiv. Und du kannst dann immer noch für eine Woche 1 Euro den Scheiß gucken. Und es geht halt immer noch. Und
schönes Loophole, Alter. Vor allem, die müssen doch auch mitkriegen, dass Leute das noch aktiv nutzen. Das muss ja irgendwo auftauchen.
Ja, aber sie machen offensichtlich, weil ich meine, du könntest so einen Link einfach dead schalten oder umleiten, müsste doch eigentlich möglich sein. Das kriegen die nicht mit. Und das,
ja.
Also.
ich, äh, Ich habe übrigens gerade dran gedacht, also fühlt sich richtig so an, wie also was wir gerade beschrieben haben, so wie die Billigvariante von diesen, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, so zwei chinesischen Studenten im UK, die einfach das Bahnsystem, den Bahnbetreiber da so mit seiner Scam-Methode um so 150.000 Pfund betrogen haben, weil die einfach den gemacht haben, dass die Zugtickets gekauft haben und dann haben die gesagt, wollen die Reise nicht mehr antreten, haben die Zugtickets storniert. Die haben dann bei diesen eigentlich stornierten Tickets trotzdem jedes Mal, wenn es eine Verspätung gab, mit dieser Ticketnummer angemeldet, dass die einen Anspruch auf eine Kompensation wegen Verspätung haben. Und es gibt keinen automatischen Cross-Check in diesem System, ob diese Tickets, für die geclaimed wurde, ob die storniert wurden. Und dementsprechend haben die das Geld zurückerhalten. Einfach weil so viele Züge zu spät kommen, dass du das als Scam ausspielen kannst. King Shit.
Das ist jetzt halt aber auch der Geil. Das ist jetzt irgendwie witzig, aber andererseits ist es rausgekommen, das heißt, damit ist es wahrscheinlich auch zu. Aber du weißt halt ja, genau, dass es genau irgendwelche Leute gibt, die sowas irgendwas machen, die das aber nicht öffentlich ist und die das einfach weiterlaufen
die
lassen.
Wurden, also die haben es ja nicht öffentlich gemacht, die wurden ja einfach nur erwischt, also die können es nichts dafür so, aber ja. Also ich meine...
Ja gut, klar, die wurden, was heißt erwischt?
Dicker, also, bei 150k, das ist lange genug gelaufen auf jeden Fall. Und es kann sehr gut sein, dass da auch andere Leute von profitiert haben.
Man weiß ja nicht so genau. Also ich habe jetzt kein größeres Branchenkenntnis über die Bahn in UK im Vergleich zur deutschen Bahn. Aber ob die auch so oft ausfallen, weiß ich nicht. So, ne?
Aber ich kann mir vorstellen...
Ja, aber so mit der Bahn kann man auf jeden Fall auch lustige Dinge machen. Das ist so... Ich habe jetzt gedacht, dass der Twist einfach kommt, dass sie einfach so viel Tickets gebucht haben, dann kurzfristig alles storniert haben, 100% zurückbekommen haben und dann waren auf einmal so 80% der Plätze frei und dann sind die Tickets wegen dynamischem Pricing runtergegangen und haben dann irgendwie 3 Tage vor noch ein echtes Ticket gebucht, das aber günstig war. Ich dachte, das wäre der Scam.
Nette Idee.
Könnte auch funktionieren.
Ja, stark auch. Ja.
Aber da hat man natürlich eine höhere Fallhöhe, wenn es dann halt nicht klappt, dann muss man auf einmal irgendwie 500 Plätze bezahlen. So ein Scheiß.
Ja, ist anders scheiße. Naja,
aber ja, das lieber mal nicht mit der Bahn machen, sondern lieber mit irgendwie Flugzeugen oder so. Das wird vielleicht angemessener. Naja, wie sind wir jetzt da gelandet? Aber ich find's gut.
Ja, weiß ich auch nicht mehr.
1000 ganz legale Internet-Tricks heute von uns. Ich denke, Sio würde auch 1000 ganz legale Internet-Tricks benutzen, um alles Mögliche zu machen.
Safe.
Vielleicht. So, ja. Also, wahnsinnig gehypt. Viel erwartet, kann man wohl dann auch dadurch sagen, es ist Sio-Album vor, wenn es rauskommt, wahrscheinlich 2 Wochen rausgekommen. Und damit einhergehend, glaube ich, vielleicht für mich sogar das größere Thema, die Promophase, die legendäre Promophase. Wer erinnert sich noch dran? Die Promophase zu einem Album. Es ist wieder 2013 und wir spielen das Promophasenspiel und es gibt Interviews bei 16bars.de, bei rap.de, Mixery Raw Deluxe, unfassbar, mit dem eigenen eingebetteten Player. Es waren einfachere Zeiten und vielleicht auch bessere Zeiten, würden wir alten Schweine hier sagen. David muss ich schon wegdrehen und lachen oder husten, man weiß es nicht, ich nehme es als Lachen, danke.
Das ist ein Husten.
Und Sio hat irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, er hat sich das nochmal gedacht, okay, ich gucke jetzt einfach, wie ich das so mache und gucke, dass ich einfach im Gespräch bleibe und es halt vor allem über Social Media ausspiele. Aber er hat auch längere Interviews gemacht. Also es ist schon so für mich so ein bisschen diese alte Promophase, bisschen mit neuen Sachen implementiert und halt vielen funny Videos gemacht. Und das war ja, glaube ich, ab Woche 1 habe ich das Gefühl gehabt, oh, Sio-Promophase, das Geilste, unfassbar, Sio wieder alle hops genommen, Sio setzt neue Maßstäbe. Und irgendwann war ich so, ja, ist es so? Fandest du, dass Sio mit seiner Promophase neue Maßstäbe hingelegt hat? Oder war das die Critic, die acclaimed, hohe, geile, sensationelle Promophase? Oder warst du auch eher so, ja, meine Güte?
Ich fand halt normal, also nichts davon hat mich jetzt geflasht an der Promophase, aber es war auf jeden Fall auf einem hochprofessionellen Level irgendwie mit Universal.
Das kann man auf jeden Fall sagen. So, ne?
Ja, voll okay.
Ja, klar. Ne, aber halt,
ich fand,
finde ich auch so, wie viele Artists es machen, nur die bringen halt kein Album raus, sondern die machen dann halt 2 Wochen halt irgendwie alle 2-3 Tage ein funny Video und dann kommt halt ein Song raus. Sio hat auch ungefähr jede Woche 2-3 Videos gemacht und oder hochladen lassen und das halt über 2-3 Monate und so und mit viel Budget hinten dran und guter Kamera und was weiß ich und wahrscheinlich auch Autoren im Hintergrund. Aber ja, also ich fand, also wir sind uns der Meinung, dass es beides jetzt nicht so sensationell war, wie die allermeisten das behauptet haben.
Ja, halt voll okay irgendwie. Ich habe tatsächlich, ich habe sein Interview bei Aria für Apple Music angeguckt und das fand ich, also ich fand seine Art, wie er da gesprochen hat, irgendwie ganz sympathisch und fand es ganz nett irgendwie. Aber ja, also wie gesagt, du hast es ja irgendwie schon gesagt, in 2013, also es ist halt genau, es hat halt alle Elemente, die man auch so erwartet und die halt einfach gut ausgespielt irgendwie. Weißt du, du hast das dieses Apple Music Interview, da hast deine viralen Clips, die jetzt irgendwie nicht nur bei Insta und bei Facebook, wo CEO ja auch früher gut gegrindet hat, sondern jetzt natürlich auch irgendwie bei TikTok funktionieren müssen. Du hast deine Print-Cover-Story, die jetzt beim Diffus-Magazin erscheint, irgendwie, es checkt einfach sehr viele Boxen und in den Ankündigungs- und Texten darüber steht dann auch immer, ja, dem kann man zurzeit gar nicht ausweichen und CEO ist so viel in deinem Feed und also diese Promophase wird selbst schon zum Argument, dass es ja wichtig ist, weil du siehst ihn ja überall genau. Und also ja, ist Sonnending halt einfach noch.
Beobachtung.
Es gab so ein funny Ding, ohne jetzt zu sehr Hater zu sein, aber ich fand es so, also eine spannende und irritierende Wortwahl, als Diffus die Titelstory mit CEO angekündigt hat und in dem kurzen Teasertext der Satz vorkam, knapp anderthalb Jahrzehnte nach seinem Debütalbum steht er auf seinem absoluten Peak. Und da dachte ich mir halt so, okay, aber das stimmt doch auf jeden Fall nicht. Also der macht halt die Dinge und sein Team drumherum wirklich super krass ins Detail ausgearbeitet und alles so, aber nee, CEO ist safe nicht auf seinem Peak und das ist auch, der ist überhaupt in keiner Schaffensphase, wo er, glaube ich, seinen Peak jemals nochmal erreichen kann, weil, und da kommen wir zum deinem ersten Punkt zurück.
Tja, CEO ist doch,
man weiß CEO nicht. Klingt halt sehr nach 2013, einfach auch auf seinem neuen Album. So, es wirft einen sehr zurück in eine alte Zeit und ich finde, er hat sich halt gar nicht so viel verändert.
Muss er aber auch nicht, ne?
Nö, natürlich
aber
nicht.
Aber ich finde, vielleicht ist es dann halt auch, ich finde es von dir wahnsinnig treffend formuliert mit der, die Promophase wird selbst zum Argument und vielleicht, und ich bin nicht so im Diffus-Grind drin wie vielleicht andere, aber dass Diffus dieses Argument auch so ein bisschen internalisiert hat oder mitdenkt und man sagt, oh, die Promophase ist irgendwie die krasseste, die CEO hier gemacht hat, da würde ich jetzt vielleicht auch gar nicht gegen argumentieren, würde sagen, es war nicht krass, aber es wurde sich schon viel Mühe gemacht und wahrscheinlich war auch das Budget höher, als es vielleicht bei jeglicher CEO-Album vorher war. Und dass Diffus sowas einfach auch mitdenkt.
Ich möchte auch dazu sagen, das Cover,
leider,
das Cover, was auf, wo CEO zu sehen ist, vom Diffus-Magazin, das Foto, was, glaube ich, in Italien sogar geschossen wurde, sieht auch extrem geil aus. Also auch das ist extrem gut gemacht. Und also wenn man CEO aufs Cover nimmt, finde ich ein richtig, richtig starkes Cover einfach. Das möchte ich auch nicht verschweigen. Auch das ist super gut ausgeführt, irgendwie in der Art, wie es gemacht ist. So, checkt auch
alle. Ja, gut, wenn das Label eine Cover-Story beim Diffus-Magazin soll, dann soll auch schon ein gutes Titelbild sein. Das,
just saying.
Also ist es dann vielleicht nicht immer, aber dann halt auch wenigstens gut gemacht. Also. Ja, aber lass uns vielleicht auch mal so ein bisschen zur Musik zu springen und dem Album, weil ich glaube, wir sind uns beide auch ähnlich in der Meinung, dass wir sagen so, ey, es ist halt im Grunde genommen ein CEO, den, muss man auch sagen, den sich viele Leute auch wieder erhofft hatten, erwünscht hatten. Es sind Kopfnicker-Beats, es ist wahnsinnig stabil gerappt, wie man das von CEO auch aus früheren Songs und Projekten einfach auch kennt. Ich finde auch, es gibt auf vielen Songs gibt es irgendwie so aktuelle Bezüge und Funny Line und vielleicht auch hier und da einen kleinen Diss, der halt auch wirklich so, auch immer so ein sehr positives Ding von CEO war, dass der halt irgendwie mit so einer gewissen Art von Leichtigkeit irgendwie so ein Diss einfach einbaut und ein aktuelles Thema einbaut, ohne dabei irgendwie krampfig zu wirken und es halt auch wirklich lustig ist. Und ja, was, wie siehst du es? Ist es mit dir ähnlich so ergangen beim Hören oder war es anders?
Ja, also ja, es ist mir ähnlich ergangen im Sinne von voll das geliefert, was die Leute erwarten und das auch stabil gemacht irgendwie. Ich habe mich aber schwer getan, damit es halt so richtig krass zu feiern, ich glaube, ich ahne auch Sachen, die CEO früher gemacht hat, aus dem Grund irgendwie mehr, dass ich finde, die Zeiten sind irgendwie ein bisschen vorbei, wo CEOs Mucke und Humor halt irgendwie reinpasst. Und das fand ich früher, hat es einfacher funktioniert und heute funktioniert es an manchen Stellen irgendwie weniger gut, zumindest jetzt bei mir persönlich. Es gibt so paar Gründe dafür auf dem Album. Der erste und offensichtliche, dieses Ding ist locker 10 bis 15 Minuten zu lang auf jeden Fall. Ich fand das wahnsinnig, wie viel man die gleiche Sache machen kann, auf wirklich so viel Zeit dann irgendwie gestreckt. Ahne nicht.
Ist so. Aber es ist halt auch, wenn ich mir dieses Album Alles oder Nichts angucke, dann fühlt sich das für mich quasi an wie, ich weiß nicht, wie hießen die Album denn? 0,9 und
Bumsen,
glaube ich, oder? Nee, Bumsen, ne? Und ey, es sind irgendwie so 2-3 Songs drauf, die halt wirklich so ein CU in bester Qualität, worüber, wenn man an CU denkt man an so Songs. Aber damals auch die anderen Alben, da waren halt, ich würde sagen, halt auch 2/3 der Songs waren halt Albumbeiwerk. Es waren keine Hits. Bei Bumsen gab es wenigstens diesen einen Double Time Song, wo noch wie sind die beiden Boxer da aus Hamburg da dabei drauf waren, der eine, der so ein bisschen Corona Verschwörer wurde,
Nate
57, ja. Und Telly Tells ist Boxer, deswegen so der so ein bisschen so ein Underground Hit wurde, weil er irgendwie ganz gut nach vorne ging, aber sonst waren das halt auch alles keine unfassbaren krassen Songs. Und auf diesem 18 Songs langen neuen CU-Album sind halt die meisten Songs auch keine unfassbar krassen Songs. Es sind keine schlechten Songs per se, aber es sind auch einfach keine wirklich guten Songs. Und wenn ich darüber nachdenke, was sind hier die guten Songs, da sind es die Songs, die halt auch als Single ausgekoppelt wurden. Das ist Alles oder Nix und halt auch BWL von mir aus noch. Und der KZ-Song ist halt leider irgendwie auch ein bisschen wack oder lame. Finde KZ nicht gut durchgekommen so. Ja, also für mich halt einfach ein erwartbares CU-Album, vielleicht ein bisschen weniger gut als die letzten, kein schlechtes Album, aber gute Promophase gemacht. Aber um nochmal auf deine Aussage oder aus der Aussage aus dem Diffus-Mac auf dem Höhepunkt seines Zenits, musikalisch ist es auf jeden Fall nicht, aber auf dem Fame ist es halt aber wiederum auch schon, weil ich habe irgendwo ein Foto gesehen mit so ein Fan, der irgendwie so Konzerttickets von CU, wo der vor 15 Jahren schon war. Und dann siehst du halt irgendwie so 20 Euro, 30 Euro, 50 Euro und jetzt halt 75 Euro.
No way.
Und ja, CU kostet Ticket 75 oder 70 Euro. Also keine Ahnung, Venue und keine Ahnung, ob das auch speziell ein Release-Konzert war oder ne. Aber nee, der hat sich einfach weitergemacht und ne, generell der Trend, Konzerttickets sind auch generell teurer geworden aus verschiedenen, voll, teilweise auch nachvollziehbaren Gründen. Es ist ja natürlich auch das, wo Artists am meisten oder einen Großteil ihres Geld verdienen. Und auf dem Punkt ist er vielleicht schon auf seinem Zenit, weil die Tour ist größer, die Konzertsäle sind größer. Ja,
keine Ahnung, das ist mir egal. Ne? Das ist mir egal, wenn wir über das Album reden. Also ja, ich check das Argument, aber ja.
Es ist auch egal, aber ich versuche Argumente
zu finden.
Warum auch immer.
Ist okay. Also ja, finde ich okay. Ich finde aber spannend. Ich dachte, ich hätte irgendwie erwartet, dass das vielleicht ein bisschen besser einschätzt oder es dir mehr gefällt, aber ja, kann mich dem Fall anschließen. Ich fand es irgendwie krass. Der hat so auf dem Album, jetzt geht's ein bisschen in kleinere Details irgendwie, aber was mir schon aufgefallen ist, so CU hat natürlich schon immer Lines gehabt, die so an der Grenze zu Misogynie sind und auf jeden Fall safe halt auch damit spielen und so Objektifizierung von Frauen ist ja so ein Ding, was er auch sehr oft als ein Gag, aber auch so teilweise ein Gag über sich selbst mit benutzt. Dies, das möchte ich gar nicht quasi detailliert analysieren. Ich fand es auffällig, wie oft es auf diesem Album irgendwie vorgekommen ist, wo zum Beispiel gegen Queers oder gegen Frauen einfach so Disses ausgesprochen wurden, die so absurd aus der Zeit gefallen schienen, dass ich mir halt schon so dachte, ja, halt, also ein bisschen hängen geblieben leider und ein bisschen, ja, hängen gebliebener Humor.
Ich habe es tatsächlich. Ich hab das Ohr dafür nicht so gehabt. Mir fällt halt diese Till Lindemann-Line irgendwie ein und so, wo ich mir denke, ja gut, aber
ja, pass auf,
sonst hatte ich es jetzt gerade nicht.
Ja, bitte? Ich habe folgendes Beispiel, das ich nach der Folge raussuchen und jetzt einsprechen werde, damit ihr einen Eindruck habt davon, was ich meine.
Ja, kleiner Nachtrag. Damit meine ich so Sachen, so Lines wie dein Lieblingsrapper wird verwechselt mit einer Drag Queen. Female Rapper haben Ärsche wie ein Flatscreen. Oder auch Feministen Mitte 20 sind im Gangbang-Alter. Maximal unangenehm. Oder auch so deutsche Female Rapper twerken mit Pickelarsch. So, keine Ahnung. Was hast du für Probleme mit deutsche Female Rapper? Check ich nicht.
Ah, okay, krass. Das habe ich damals gar nicht so gehört. Aber ja, du hast voll recht.
Ja, siehst du mal. Genau. Also, und da möchte ich noch dazu sagen, das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, dass Theo halt so einfach Dinge ausspricht und es für ihn halt keine so große Ernsthaftigkeit hat, aber insgesamt war das so ein Teil auch von, ja, finde ich in Teilen einfach ein bisschen unangenehm und ich finde den Humor jetzt auch nicht so gelungen irgendwie. Und ja, wenn du Theos Humor nicht so gelungen findest, ist halt schwer, seine Mucke komplett zu ahnen. Das ist irgendwie auch klar, weil das ist ein voll wichtiger Teil davon.
Ja, ich weiß nicht. Das ist auch eigentlich mal ein Kandidat, wo ich sagen würde, schlag doch mal auch vielleicht ein altes Theo-Album einfach vor für die Retro-Kategorie. Weil ich glaube, da könnte man noch mal ein bisschen... Hatten wir das nicht sogar schon mal?
Ich würde sagen, das kann sehr gut sein. Ich wollte übrigens noch folgende andere Frage stellen. Darüber bin ich Real Rap gerade gestolpert und eigentlich weiß ich das auch oder wusste das auch, aber war dir noch bewusst, dass es nur 4 Jahre her ist, seitdem Theo sein letztes Album namens Das neue Album veröffentlicht hat? Das ist so aus meinem Kopf verschwunden. Meine Güte.
Das war aber auch wirklich so nichtssagend. Das habe ich hätte es jetzt nicht mehr auf dem Kopf gehabt. Ja, ne, es ist genau diese CD, mit diese gebrannte CD.
Ja, wenn man sieht, denkt man sich so, ja klar, habe ich schon mal mitgekriegt, aber crazy.
Ja, Telegram, TPC, Beinchen, Moncler, ja doch, wenn ich mir Tracklist durchlese, weiß ich so ein bisschen die Songs. Ja, meine Güte, es ist halt ein Berufsmusiker, er macht halt Alben.
Er macht seinen Beruf.
Er macht ihn wahrscheinlich überdurchschnittlich gut, aber auch nicht ausgezeichnet gut. Nun ja. Ey, aber dieses eine Bild ist, dieses TPC Single Cover ist witzig, da ist einfach Theo reingeschoppt in Kim Jong-un, das habe ich noch nie gesehen, das ist lustig.
Okay, genug Theo.
Genug Theo. Gibt's denn Musik, die diesen Monat rausgekommen ist, die du, wir hatten das vorher gar nicht abgesprochen, ob es irgendwie Alben gibt, die wir ein bisschen länger besprechen wollen? Weil wenn dem nicht so ist, ist es dann vielleicht jetzt Zeit für die Retro
mit ja, es,
MWT.
Es ist gleich Zeit für die Kategorie. Warum nennst du es heute eigentlich die ganze Zeit Retro? Das ist doch überhaupt kein, das ist doch gar nicht in unserem Corporate-Sprech drinne für die Kategorie. Wir nennen
ja,
das doch
immer
nur die Kategorie.
Ich habe das nicht mit dir abgesprochen. ich habe das nicht mit dir abgesprochen, aber ich will... Ich dachte, irgendwie will ich das in Retro-Kategorie einfach umnennen, damit es ein bisschen klarer ist in den Titeln und so. Ich weiß auch nicht. Vor allem, wenn man eine Sache hat, die Kategorie heißt, dann hat man irgendwie das Gefühl, dass man keine zweite Kategorie machen könnte.
Weil doch, ich will vielleicht auch halt nur einen richtigen Namen kriegen, der dann auch nichts mit Retro zu tun hat.
Ja, aber ich finde, Retro-Kategorie, das trifft halt, ist es nochmal besser für Leute, die uns vielleicht auch zum ersten Mal hören und dann halt irgendwie auch das in dem Titel bei Spotify lesen und Kategorie und so. Ich glaube, naja, egal, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, es ist ja trotzdem auch eine Retro-Kategorie, ob es die Kategorie heißt oder Retro-Kategorie oder
I don't know. Ich sag das für nichts, wir diskutieren es an anderer Stelle aus.
Ja, es ist einfach dieses Agenda-Setting, dass das hier betrieben wird. Ein Hidden-Agenda-Setting sogar.
Okay, naja, wie auch immer, ihr hört gleich unseren Teaser zur Beatwagen-Tape von Chill und Abdi und die Folge dazu kommt in 2 Wochen am 15.11. raus. Viel Spaß. Wir steigen ein.
Mit ihrer Sprache halt wirklich einen Meilenstein gesetzt haben im deutschen Hip-Hop.
Aus der Perspektive checke ich komplett, dass das rasiert hat einfach.
Nee, aber ich finde es schon ein Unterschied zu dem, was die Atzen gemacht haben.
ACAB, mir scheint die Sonne aus dem Arsch.
Ich sehe diese beiden Punkte anders.
Davor sage ich dann noch eine positive Sache.
Oh, wunderbar, das wird eine sehr kontroverse Folge, das freut mich.
Sehr gutes Element.
Naja, ich habe dazu nur hier und da mal Kommentare und Gerüchte gehört, aber ich weiß das natürlich auch nicht. Und
auf nach circa 2 Stunden Franzer Fortnite Dauerschleife war meine Faszination ungebrochen.
Chillig. Ich würde jetzt kurz eine Klopause anmelden.
Ja, Mietwagen-Tape, Chill und Abdi haben wir gerade besprochen in der Kategorie. Ist wahrscheinlich weird, weil wir haben gesagt, wir reden jetzt Chill und Abdi Mietwagen-Tape. Dann kommt Teaser, wo Mietwagen-Tape-Zitate und ich sage jetzt nochmal, wir haben über Mietwagen-Tape. Also, falls ihr nicht bekommen habt, wir haben über das Mietwagen-Tape von Abdi und Chelo gesprochen. Auch mal andersrum sagen, warum denn nicht? Aber jetzt reden wir wieder über aktuelle Musik, aktuelle Themen und wahrscheinlich eher über aktuell rausgekommene Sachen, die vielleicht eher so in Richtung Honorable Mentions gehen. Vielleicht auch ein bisschen länger, gucken wir mal. Aber ich habe ja, also ich weiß nicht, was hast du den Monat 4 gehört? Also ich denke mal so, das ist eigentlich immer eine gute Frage, weil ich würde mir die selber so stellen. Deswegen beantworte ich sie auch einfach zuerst.
Ja.
Ich hatte einfach einen wilden Monat und ich glaube, ich habe das letzte Mal schon gesagt. Und es war auch diesen Monat wieder so. Ich bin komplett klatschen geblieben zurzeit aus so einer Phase, wo ich einfach wahnsinnig viel, ich sag mal so eher, würde ich sagen, so ein bisschen Sachen, die vielleicht auch ein bisschen einfacher gehen, vielleicht auf den zweiten Blick mehr Tiefe haben, aber ich habe wahnsinnig viel PR69 gehört. Ich hab ehrlicherweise, es passt auch ein bisschen dazu, das ist aber auch eigentlich so ein Studentending, weil ich habe irgendwie letzte Woche auch so eine Phase gehabt, wo ich 3 Tage hintereinander Hannes Wader singt Arbeiterlied den ganzen Tag gehört habe. Ist auch ein bisschen nerdig so, aber es kann man einmal gehört haben, ist eigentlich ganz geil. Eigentlich.
Ja, ist stark.
Die Internationale hat dann schon auch nochmal geschoben, wenn die am Ende kommen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, hast du das mal gehört?
Mhm. Ja, also würde auch sagen, ein Classic in gewissen Kreisen.
Aber eigentlich bin ich wirklich so in diesem PA69 Film und Universum irgendwie eingekommen und finde es einfach geil. So, also ja, das ist vielleicht nicht... Ey, aber das sind auch Jungs, auch mit Masken. Und wir haben, glaube ich, schon mal kurz
Männer gesprochen. Männer mit Masken.
Männer mit Masken und die Art der Musik und Masken und so irgendwie alles gebeitet irgendwo. Ne? Alles im Grunde genommen nichts Neues, aber sie machen es halt einfach wirklich gut.
Ja,
und die Beats und die Lines, die klatschen bei mir einfach gut rein und bleiben einfach hängen. Und es macht mir einfach wahnsinnig viel, viel Spaß, das zu hören. Und ich denke täglich an das Sturmtief Ricardo.
Okay, du bist Alkoholiker. Ich wollte nur kurz...
Was?
Biertornado. Naja, ich wollte nur kurz reinwerfen. Ich glaube, die Sonne, diese tanzende Menschensonne, die sie sehr oft in Videos als Bühnenelement und so weiter nutzen, das hat, glaube ich, davor keiner direkt so gemacht. Außer ich habe nicht auf dem Schirm zum Thema gebeitet.
Könnte ich jetzt auch nicht sagen, aber es wird halt weiterentwickelt und Sachen, die gut funktionieren, werden halt auch gemacht werden. So nicht jeder Mensch muss super innovativ sein, aber wenn man da eine Sache hat und es geil findet, das ist ja auch irgendwo ein Hommage irgendwo und wo wenn nicht, also in der Musik wird halt nicht irgendwie tausendmal, gerade jetzt irgendwie, also ja.
Jo, welche Songs haben dir denn gefallen vom PA69, die du jetzt auf die Playlist gemacht hast?
Also, weil wir immer nur so aktuelle Sachen drauf machen, so, ich würde an und für sich auch nur mal Biertornado, falls hier unsere Zuhörerinnen von schon Biertornado nie gehört haben, kann man mal gehört haben, mindestens. Aber die sind halt auch so Artists, die halt irgendwie alle 2 Wochen irgendwie Songs bringen. Jetzt ist, glaube ich, auch irgendwie, letzte Woche ist ein Song zusammen mit Ikimel rausgekommen. Fand ich leider nicht so stark, habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, um ehrlich zu sein. Aber ich habe jetzt irgendwie, würde es gerne auf die Playlist Der allerletzte Mann und vor allem auch Meine Stadt machen, der so ein bisschen, ich bin gespannt, was du dazu sagst, weil du hast ihn schon auch gehört, weil er hat so eine gewisse Art von so, ich würde sagen, Punk-Rotz-Attitüde in einer gewissen Art und Weise.
Ja.
Aber du findest schon ganz furchtbar. Dachte so, oh David, der wird mich dafür killen, wenn ich das drauf, wenn ich das sage, das wird ganz schlimm, aber gucken wir mal.
Also wie würdest du das einordnen, wenn ich sage, dass der halt ein bisschen wie Team Scheiße klingt? Findest du das ein Diss oder ist ein Lob?
Nee, finde ich eigentlich gut.
Ja, so empfinde ich den. Ein bisschen. In seiner Anlage.
Ja. Ja. Gut. Ja, also für Team Scheiße-Fans, Meine Stadt riecht nicht nach Pisse. Meine Pisse riecht nach Berlin. Auch, ich finde auch ehrlicherweise, der Song ist auch so ein bisschen, Musiker versuchen immer wieder Hommage an ihre Städte und ihre Regionen zu machen, so. Manchmal funktioniert es ganz gut. Öfter nicht, würde ich sagen, aber bei dem Song hat's für mich auch eigentlich wirklich sehr gut funktioniert.
Ja, und, aber komm, Dicker, ja, ein Song über Berlin, das hat ja wirklich noch niemand gemacht auf eine compelling Art und Weise. Ich will mal diese Songs hören von Leuten, die aus dem Nichts in Sachsen-Anhalt kommen irgendwie. Ja, wenn ihr das schafft, über eure Region mal einen richtig geilen Hit zu machen, so, dann habe ich Respekt dafür. Aber Dicker, ein Berlin-Song, come on.
Ja, es muss halt auch nicht immer wieder das Allerwichtigste und Neueste sein. Manchmal ist es einfach, es reicht auch einfach mal, einen guten Song zu machen.
Wann,
und ja, es geht über...
Wann Mann. Eigentlich Deutschrap-Techno-Remix von Dickes B an der Spree? Warum wurde das übersehen? Warum wurde das Heat noch nicht ausgeschlachtet eigentlich? Kommt vielleicht noch.
Das ist
noch
eine gute Frage.
Real Rap?
Ja, vielleicht hat es auch rechtliche Gründe oder so.
Ja, aber einfach machen. Naja, vielleicht wäre ich damit jetzt TikTok-Fame.
Würde ich gerne sehen. Also ja, ich würde dir das gönnen.
Keine Zeit, aber auch keine Lust.
Ich hätte noch eine alte Skibrille hier rumlängen. Nein, das ist halt wahr. Oh, und ich habe, ja, das ist aber auch schon ein bisschen älter. So, ich fand, aus persönlichen Gründen würde ich auch noch arbeitslos drauf machen, weil die finde ich auch sehr stark.
Ja, darauf hatte ich mich eigentlich gefreut.
Ach so.
Also, dass du den aus persönlichen Gründen drauf machst. Deswegen einfach nur. Fand ich eine starke
Mention. Kannst du jetzt hier meine Erfahrung in der Arbeitslosigkeit ausschlachten?
Ja, schon. Also, Leo ist gerade arbeitslos und ich schlachte das hiermit aus.
Was heißt arbeitslos? Ich bin doch professioneller Podcaster. David hat sich gerade am Getränk verschluckt, als ich gesagt habe. Schade, dass ihr das nicht sehen konntet und schade, dass wir das nicht als Video aufnehmen. Oder machen wir das? Weil das würde ich eigentlich gerne nochmal als Snippets dann schon mal raushauen. No way, no way. Ja, es ist, ja, es muss halt auch Hymnen für andere Gruppen geben. Es ist halt einfach so.
Welche Gruppen jetzt nochmal?
Die Gruppe der, Entschuldigung, Arbeitssuchenden.
Ah, ach so, ja. Findet ihr auf jeden Fall auf unserer Rap-Stammtisch-Playlist, die natürlich auch verlinkt ist.
Ja, also ich könnte natürlich irgendwie jetzt emotional werden und so ein bisschen überreden, wie es ist, arbeitslos zu sein, aber es ist auch nicht das erste Mal bei mir und Fazit würde nicht empfehlen, finde aber gut, dass es ALG1 gibt. Danke Deutschland. Auch mal Deutschland Danke sagen. Wird auch zu selten gemacht. Ich erwarte aber auch minütlich darauf, dass vor allem die SPD das Privileg des Arbeitslosengeld auch mal abräumt. So, das würde ich denen auch langsam mal zutrauen. Ich warte auch minütlich drauf und denke, oh Gott. Aber bisher geht's nur den Bürgergeldempfänger an den sogenannten Kragen. Wann geht's mir endlich an den Kragen?
Wenn du in einem Jahr ins Bürgergeld rutschst.
Ja, das mache ich nicht. Was ich auch recht oft gehört habe, ist das neue Young FSK 18 Album Go Low or Die Tryin'. Wo mehr oder weniger du mich drauf hingewiesen hast, ich hab's natürlich durch dich kennengelernt, das ist ja auch quasi deine alte Heimat und coole Künstlerin, die du schon länger auf dem Schirm hast, weil du hast diesen Bikini Bottom Song drauf gemacht.
Yes.
Der mich echt nicht so krank abgeholt hat, aber ich fand halt den Opener von dem Album, den Fit Check, den fand ich extrem geil. Das fand ich sehr, sehr stark. Und auch generell, Respekt für ein Young FSK 18. Sie bringt 8 Songs raus und nennt es aber trotzdem EP.
Ja, weil das...
Normalerweise ist das schon längst ein Album, also ich bitte dich.
Ja, habe ich jetzt keinen Bock auf die Diskussion, haben wir schon mal geführt.
Nee, ist auch, haben wir auch schon 1000 Mal drüber gesprochen, aber ist mir aufgefallen, wollte ich anmerken, ja. Punkt. Aber ja, ich weiß nicht, ob Tom wieder das gemacht hat, der ist ja auch so, der ordnet dann unsere Vorbereitungsliste gerne mal einfach nochmal, sortiert die nochmal um, wie er denkt, dass es passt.
Das war ich.
Und ich glaube, er hat diesen Bikini Bottom Song direkt an diesen Jace Song gepasst.
Ja,
angepasst? Nee, hat er nicht gemacht.
Ich habe
diesen Rock Bottom Song.
Ich habe die beide genauso mit Absicht dahin gesetzt. Das war in dem Fall.
Ah, du warst es
in dem mein Fall. Einfluss, weil ich die in der Reihenfolge auf die Playlist gehauen habe. Weil ich, also erstmal ja, schaut das für die Young FSK 18 EP. Hast du alles zu gesagt? Rock Bottom von Jace spielt sich auch in so einem SpongeBob Universum ab, ähnlich wie Bikini Bottom, und hat die wunderbaren Feature-Gäste Kalia Michelle und Dicken drauf und kann nur empfehlen, sich den reinzuziehen. Also von Dicken halt angeschrien zu werden, immer wieder eine funny Erfahrung. Shoutout an ja. Alle Beteiligten.
Bist du bereit, dazu kurz zu diskutieren? Mm-mm. Schade. Sag's trotzdem.
Mann.
Weil, Digga, das hat, also ich weiß, du bist großer Jace-Fan.
Ja, Dicker.
Ist ein lustiger, guter Rapper und ich finde es auch so, aber er kommt mit der rein, ich gehe nach Beginning Bottom und lass mir einen blubbern. Ja. Digga, das ist nicht lustig, das ist maximal peinlichste Lingo und es ist so schlimm, an mir sträubt sich alles, wenn ich das höre, ich denke mir so, Digga, Jace.
Nein, das ist krank.
Es reicht.
Leo, das ist einfach.
Nein, es ist nicht lustig. Es ist krank
funny. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass ich blubbern für Blowjob höre und es ist einfach neue Lingo und es ist okay.
Ich lehne das ab. Ich lehne das persönlich ab. Ich habe mich beschäftigt und ich habe das neulich irgendwie mit Leuten besprochen und da hat mir jemand erzählt, dass das behauptet, dass das Wort blubbern für die Praktik des Oralverkehrs wohl in Bayern ein Standard wäre. Ich halte das für eine Lüge. Aber falls jemand aus Bayern ist und das bestätigen kann oder ablehnen kann, aber Bayern ist auch ein großes Land, also keine Ahnung, ist wieder irgendwie so Franken, Südbayern oder irgend so eine, ist mir egal in eurem Bundesland, aber wenn das jemand bestätigen kann, das würde mich interessieren, weil das würde mal wieder für mich bestätigen, dass ich Bayern zu Recht geringschätze.
Ja, Geringschätzung für Bayern finde ich immer gut, aber ich finde das Wort blubbern extrem funny.
Es gibt wenige Sachen, wo ich sagen würde, mich, also stört eine Line oder eine Wortwahl so vehement, dass ich sagen würde, Wahnsinn. Hier war es der Fall, aber gut. Ja. Was hast du noch gehört, David? Was war deine Musik-Journey im letzten Monat? Hast du viel gehört?
Hauptsächlich ein Album viel gehört, und zwar das Dali and Dad Album von The Loopers. Angelehnt, also Referenz auf den surrealistischen Künstler Dali, obviously, und das Album auch so ähnlich angegangen, ich glaube mit dem Ziel, einfach sehr viele von seinen Styles, sehr viele von irgendwie seinen Flows alle auf ein Album zu kriegen und einen Fick drauf zu geben, dass es irgendwie kongruent ist, sondern einfach so die verschiedenen Seiten rauszulassen und das irgendwie als ein gemeinsames Produkt, ein gemeinsames Werk irgendwie zusammenzuschustern. Und ich finde es extrem faszinierend und geil geworden und sehr gelungen. Und auf die Playlist würde ich die beiden Feature-Songs draufpacken. Einmal Push Me Around und NDA. Der erste ist mit Zach Fox, der zweite ist mit Paris, Texas. Würde aber auf jeden Fall dazu sagen, die können überhaupt nicht stellvertretend für das Album stehen, weil dann noch ganz viele andere weirde Sachen passieren und das könnten niemals zwei Songs. Deswegen, ich empfehle voll, das Ding anzuhören. Es ist also geistkrank entertaining. Ich mag das sehr.
Ist auf unserer Der Rap Stammtisch Playlist. Ich habe noch so zwei Songs, die ich so wirklich so kurz nennen würde und auf die Playlist schieben will.
Jo.
Deswegen Sarah 4K hat einen Song gemacht, Batzen, der hat mir gut gefallen. Und dann gibt's einen Künstler, der heißt Remy FR, ist ein deutscher Künstler, aber mit französischen Wurzeln. Sehr interessanter Sound, fand ich. Giro al Sol würde ich drauf machen. Und Future Bay hat auch einen guten Song gemacht, Credo. Das von mir auch auf die sogenannte Playlist.
Jo.
Hast du auch noch was in dieser Kategorie, David?
Auf jeden Fall. Ich habe noch das Sortilege-Album von Preservation und Gabe Nandes. Das war das, ich denke, für dich rumpeligste auf der ganzen Playlist. Ich finde es ein sehr gelungenes Alternative-Indie-Experimental-Hip-Hop-Album, was sehr irgendwie nach K, nach MF Doom klingt und irgendwie super geil geworden ist. Genau, wir haben über diese faszinierende Künstlerpersona Gabe Nandes auch schon mal gesprochen. Das, genau, zwei Songs davon auf die Playlist. Finde ich extrem geil.
Ach, warte mal, MF Doom, was war denn da nochmal? Du wolltest ja noch...
Oh, Dicker, geile Überleitung. Unabgesprochene geile Überleitung. Ey, ich schwöre, ehrlich gesagt wollte ich das in der letzten Folge schon machen, aber ich bin manchmal ein bisschen schusselig und vergesse Dinge. Aber...
Schusselig gefällt mir.
Ja. Aber keine so gute Eigenschaft, wenn man hat. Naja. Ich wollte noch einen Shoutout geben an die tolle MF Doom Biografie von S.H. Fernando Jr., aka Skits, die jetzt im Deutschen erschienen ist, übersetzt vom Rap-Stammtisch-Freund Julian Brimmers. Liebe Grüße und Shoutout an Julian für alle seine geile Arbeit im Hip-Hop-Journalismus-Kosmos.
Ja.
Und genau, dieses Buch ist jetzt, diese Biografie von MF Doom ist jetzt auf Deutsch erschienen. Genau, wir haben ja auf jeden Fall schon, bin ich mir sicher, eine Kategorie mit einem MF Doom-Album gemacht, weil ich das hier mal eingepreist habe, glaube ich. Haben sicherlich auch darüber, über ihn und sein Werk gesprochen, als er verstorben ist. Und MF Doom ist ja voll die mysteriöse Künstlerpersona und irgendwie schwer anzunähern, hat sein Privates immer sehr privat gehalten. Dementsprechend war das, glaube ich, eine nochmal anders challenging Aufgabe, da eine Biografie zu schreiben, die ihm wirklich gerecht wird und die es auch irgendwie schafft, hinter die Kulissen zu blicken von einem Menschen, der jetzt nicht in allen Bereichen immer total offen war. Und das ist dort sehr schön gelungen, indem einfach quasi ein Fokus auch auf sehr viele Begleiter aus seinem Umfeld irgendwie gelegt wurde, die dann Einblicke in sein Leben und wie sie ihn erlebt haben geben. Und ich würde, ich habe es auch noch nicht geschafft, das ganz zu lesen. Ich bin so irgendwo im mittleren Teil. Und ich würde einmal aus dem Vorwort so einen Absatz vorlesen, der, glaube ich, den Geist dieser Biografie ein bisschen fasst und ich denke auch ein bisschen Lust darauf macht, das dann vielleicht selber zu erkunden. Also, MF Doom, Chroniken einer Hip-Hop-Ikone, so der Titel vom Buch, liefert den lang erwarteten und beispiellosen Einblick in die Welt dieser enigmatischen und widerwillig öffentlichen Figur. als komplexer Charakter, der Wert auf Privatsphäre legte, hat Doom sich allen widersetzt, die hinter die Maske und in seinen Kopf schauen wollten. Stattdessen entzerrt sich seine Biografie wie ein Wollknäuel, vorangetrieben durch die Erinnerungen derer, die mit ihm gearbeitet haben und ihn am besten kannten. Der Prozess, diese verworren fesselnde Geschichte niederzuschreiben, eröffnet ungeahnte Einblicke in die Künstlerwerdung einer wahren Hip-Hop-Legende. Seine Geschichte demonstriert, wie sehr wir uns alle ein Beispiel nehmen können an diesem selbsternannten Black Nerd, der mit allen Regeln und Konventionen gebrochen hat, Kummer in Triumphe verwandelte und, wie Sinatra, immer bloß his way, seinen eigenen Weg gegangen ist.
Ja, danke.
Ja, so viel zu diesem Buch. Ich empfehle die Lektüre. Bei mir ist das tatsächlich so, also schon in den ersten Kapiteln, die quasi auch noch Sachen beschreiben, bevor MF Doom als MF Doom richtig auf die Bildfläche gekommen ist, ist es teilweise schon so, dass du so Seiten hast, wo so Leute von dem gleichen Label, vom gleichen Manager oder aus einer ähnlichen Szene irgendwie so, die werden da gemenschent und dann werden so wichtige Alben von denen genannt und du erwischst dich so, wie du mit dem Handy so Fotos von diesen Seiten machst, weil du denkst, damn, da sind jetzt so 5 spezifische Artists und Alben genannt, ich habe noch nie was von denen gehört, aber eigentlich müsste ich das jetzt nacharbeiten. So eine Art von Biografie ist das. Und es ist also sehr kleinteilig und sehr faszinierend und gibt einen total tollen Einblick irgendwie in spannende Hip-Hop-Welten einfach. Ja,
ja, sehr, sehr schön. Das ist, ich glaube, du hast es gut beschrieben, für welche Art von interessierten Menschen, das Interessante ist. Ich glaube, ich bin nicht 100% sicher, aber ich möchte vielleicht, weil wir gerade über Julian Primers Arbeit gesprochen haben, weil er ist irgendwie so ein Macher, habe ich das Gefühl, oder bis in den letzten Wochen war Julian Primers besonders, weil er vielleicht einerseits durch diese MF Doom Sache und es gibt auch eine sehr interessante Doku, ich glaube auf der ARD oder Art, ich bin nicht 100% sicher, ich glaube ARD, über den Wu-Tang Clan, beziehungsweise deren Managerin, die eine Deutsche ist, Eva Ries. Und die, das ist auf jeden Fall auch ein Good Watch, kann ich empfehlen, kann man sich auch mal angucken, auch vielleicht mal mit dem Partner, der vielleicht gar nicht so tief im Thema Hip-Hop drin ist, ist auf jeden Fall lieb gemacht, gut gemacht und ja.
Jo, Links genau. Zu all dem in den Shownotes natürlich.
Oh ja, das war viele, viele Shownotes und viele Links heute, habe ich das Gefühl, meine Güte.
Ich höre, der Vorteil.
Also gut.
Der Vorteil, ja, an diesem Remote-Aufnehmen, auch wenn wir es viel lieber vor Ort machen, ist einfach, dass du nebenbei chillig einen Notizdoc offen haben kannst und einfach kurz Sachen reinschreiben kannst.
Ja, David, du kannst halt auch das nächste Mal, wenn wir vor Ort aufnehmen, du kannst gerne auch mal mit deinem Laptop da sitzen und nebenbei was tippen. Mich stört das überhaupt nicht.
Ja, aber dann verliere ich mich so irgendwie in dem Browser. Das ist schlecht für mich. Ich bin leicht abgelenkt.
Nur weil du nebenbei noch guckst, wie Fußball steht oder irgend so ein Kack. Nee, aber nochmal zurück zu einem, ist es auch ein Jahresziel-Thema für uns. Wir haben es noch nicht so ganz besprochen, aber wenn ihr bis jetzt durchgehört habt und wenn ihr sowieso Grindr seid, die euch freut über unsere Empfehlungen, dass David sich extra Mühe macht, diese Links für euch in die Shownotes nochmal zu präsentieren, damit ihr ganz leicht rüberkommt. Wenn ihr das schon tut,
ernsthaft mal,
dann geht einfach auch mal auf die 5 Sterne bei Apple Podcast, bei Spotify und dieser und wo auch immer ihr das hört und sagt, Rap-Stammtisch, danke, dass es euch gibt, danke, dass ihr euch immer noch jeden Monat hinsetzt und uns die beste Musik empfehlt und in die Themen reingeht.
Dicker, wir gehen ja, rein in
die, das würde uns Themen wahnsinnig freuen, das bringt viel, wir gehen rein in die Themen, es ist ein Fakt.
Für euch.
So, und ich stehe dazu, wir machen einen Männer-Podcast zum Thema Hip-Hop und manche Leute freut das und das freut mich auch und wir wollen, das ist unser Ziel, wir wollen dieses Jahr die 100 knacken, 100 Bewertungen, das sollte drin sein.
Die 100.000, 100.000 Bewertungen, wir arbeiten jetzt
dran. Die 100.000 Bewertungen und es hilft auch, wenn ihr mal von eurem Partner mal das Handy nehmt und da auch mal die 5 Sterne gibt. Wir nehmen alles mit, wir sind ehrenlos in dieser Hinsicht, aber wir wollen die 100.000 knacken.
Ja, guck mal, so stupst mal vielleicht auch die Leute an, die so in eurem Spotify-Familienabo drin sind, einfach mal fragen, ey, hast du schon mal von der Show gehört, so willst du da nicht mal reinhören?
Ja.
Ich schwöre, Spotify hat es viel schwerer gemacht, Bewertungen zu geben, wenn die Leute noch nie in unserem Podcast gehört haben, die müssen erst sich so ein paar Minuten geben und dann dürfen die bewerten.
Ich kenne aber halt auch, also bei uns sind halt so Bewertungen halt auch real, weil ich kenne halt mindestens 3 Podcasts, wo ich weiß, dass die Bewertungen so halb real sind. Ein paar Kumpel hier, da und so. Naja, egal.
Wir dagegen bezahlen extra Leute, damit sie die Bewertung rausnehmen und uns nicht mehr folgen, weil wir Untergrund bleiben wollen.
Ja.
Aber jetzt wollen wir
Hörverbot ausgesprochen.
Aber jetzt wollen wir wieder aufsteigen.
Du hast Hörverbot. Ja. Ja, und natürlich auch alles andere. Wir freuen uns auch über Teile. Aber es ist jetzt aber auch bei Spotify immerhin leichter geworden, mal auch einfach mal Freunden irgendwie die Folge zu schicken, weil es gibt irgendwie, da muss ich an den Subway-Take-Folge stehen, wo jemand gesagt hat, so, everything is a dating app nowadays. Und jetzt kann man bei Spotify einfach auch Nachrichten schicken und sich Sachen empfehlen. Weiß ich nicht. Aber gut, mach das gerne mal. Schick doch mal Freunden einfach Red-Fund-Folgen, sagt, muss man kennen.
Meine Dating-App bleibt weiterhin eBay-Kleinanzeigen.
Jetzt noch schnell die Top 5, Top 4, Big 4, Underground Dating-Apps, die eigentlich keine Dating-Apps sind. Spotify, Strava, Kleinanzeigen und die Penny-App.
Vinted.
Oh, Vinted ist für mich Red Flag da, wie sagst du, wie es ist?
Ich sag ja nicht, dass es bei mir so ist, bei Gott.
Ach so, jetzt nochmal schnell rauswischen, ja, Dicker, das kennt man natürlich.
To be honest.
Alles gut.
Unter dem Banner, das ist natürlich obviously nicht mich selber meint, aber würde ich auf jeden Fall in die Big Four packen, der MS Teams Chat auf Arbeit.
Alter Dicker, mein Beileid, dass du MS Teams Chat hast. Also MS, ich weiß nicht mehr, was das ist, aber alles, was von Microsoft ist, auf dem der Bereich ist wirklich Höllenplattform. Also auf meinen zahlreichen, so viele sind es nicht, aber also immer wenn ich mit Teams ordentlich auseinandersetzen musste, dann wurde es stressig. Zu Recht. Nicht zu Recht, also do better. You're a multi-billion company. Do fucking better. Also wirklich.
Ich checke.
Ja.
Okay. Gut.
Ah, und vielleicht nochmal so aus eigenen Gründen, falls ihr irgendwie einen Community-Manager oder Projektmanager sucht, der in eurer internationalen Corporation arbeiten soll, schreibt mir gerne mal bei LinkedIn. Ich lache, aber es ist eigentlich ernst gemeint.
Es ist wirklich hardcore, die Leute, die jetzt bis ganz zum Ende gehört haben, dass ihr jetzt damit nochmal konfrontiert wurdet. Aber danke trotzdem.
LinkedIn auch eine Dating-Plattform im Grunde genommen.
Auf jeden.
Die schlimmste. Schlimmste, weil es ist so halb beruflich, halb privat, das sind die schlimmsten Sachen, oje.
Na gut, aber damit entlassen wir euch auch und machen.
Es ist schon wieder viel zu diffus geworden.
Folge 113 zu.
Ende.
Ende.